Man nennt ihn Multimedia-Magier oder Hexenmeister aus Manhattan. Er selber nennt sich Hightech-Poet. Der Marco Tempest verbindet unglaublich oder auf eine unglaubliche Art Videokunsttechnologie und Magie. Das hat ihn unter anderem zu der NASA geführt und mittlerweile eben auch zu der ETH hier in Zürich. Wie das überhaupt alles zustande gekommen ist und wer er ist und wo er heute steht, das wird er mir hoffentlich heute erzählen. Schön, bist du da, Marco.
Danke vielmals. Danke für die schöne Einleitung.
Du, ich habe schon gedacht, wie stellst du dich? Also wenn wir uns jetzt an einem Fest kennengelernt hätten und ich dich gefragt hätte, Marco, was machst du so im Leben? Was sagst du denn?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie fest dass ich angeben möchte. Wahrscheinlich etwas sagen im Stil von, ich war früher mal Zauberer, habe mit Technologie zaubern und den Leuten ein bisschen Zukunft gezeigt in meinen Zaubershows. Das hat mich aus MIT verschleppt, an die NASA, und jetzt bin ich wieder in der Schweiz und hilfe in einem Space-Programm mit.
Und ich will alle da und sagen, ist das irgendwie möglich?
Ja, es ist immer gut, wenn es ein Conversation-Starter ist. Nicht mehr etwas, wo man darüber reden
kann. Wenn du dir selber so zuschaust, oder los ist auch, wenn du das erzählst, hast du daran geglaubt, dass so etwas möglich ist in deiner Kindheit?
Ich bin unheimlich dankbar für all die Sachen, die mir zugeflogen sind, für all die Leute, die konstant an mich geglaubt haben und immer so Zeug in mir gesehen haben, die ich selber vielleicht gar nicht entdeckt hätte.
Ist das ein bisschen der rote Faden durch deinen Werdegang durch?
Ich glaube schon, ich möchte das gerne so sehen. So die guten Sachen, die einem passieren, das hat oft nicht so viel mit einem selber zu tun. Und die Sachen, die nicht klappen, die kann man öfter mal vielleicht ein bisschen selber anschauen, wieso es nicht geklappt hat. Das wäre so ein bisschen ein Leitmotiv.
Es klingt total schön. Also, es klingt ja auch sehr nach einem Mentoring, oder? Also, dass es Menschen gegeben hat, die dich irgendwie so ein bisschen als Mentoren begleitet haben. Aber man muss ja dann schon liefern, oder? Man muss ja trotzdem, und das finde ich eben auch der spannende Punkt, sie müssen ja alle dir etwas gesehen haben.
Ja, ja, doch. Also, ich glaube, bei mir ist es Begeisterung. Ich glaube, viele Sachen gehen viel einfacher, wenn man sich für etwas begeistern kann. Man lernt einfach viel schneller. Es ist nicht anstrengend, etwas zu lernen, was man möchte lernen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was mir geholfen hat. Und das andere ist natürlich aus der Schweiz. Wir kriegen ganz viel mit auf den Weg, die so ein bisschen Superpowers sind. Ich war lange zu Amerika und pünktlich sein und etwas abliefern und Time und Budget. Das ein bisschen mehr polieren, als man versprochen hat. Dann vielleicht auch ein bisschen bescheiden sein. Das kommt sehr gut an. Das sind so ein bisschen die Sachen, die wir einfach gut können, die dann normal sind und vielleicht zu Amerika außergewöhnlich sind und Leute anziehen.
Hey, so schön. Die Superpower, oder? Und wir wollen uns ja immer ein bisschen kleiner machen, dann das Gefühl, ja, es geht, wenn da einer aus New York kommt, oder? Da können wir gar nicht mithalten. Und du sagst, das ist eigentlich Gott, wirklich eine Superkraft.
Ich finde total. Da können wir total stolz sein drauf. Das ist okay.
So gut, das nehme ich im Fall gar mit. Damit wir jetzt auch wissen, wer du wirklich bist, schauen wir uns mal schnell ein bisschen etwas an zu dir. Schauen wir mal schnell. Das unter anderem kann der Marco.
Marco Tempest and his mini flyers.
Put your hand like this. There you go.
Macht das noch etwas mit dir, wenn du das amigs siehst?
Das ist schon cool.
Das Spektakel, ja, das du über Jahrzehnte abgeliefert hast.
Das ist natürlich immer hinter der Kulisse. Also ich spüre natürlich auch mit, wie nervös man war oder wie viel das es gebraucht hat, bis man auf die Bühne und das präsentieren. Oft werden die Sachen auch nur ein-, zweimal gezeigt. Also sind oft ganz spezifisch für ein Event oder für einen Moment. Also dann ist man natürlich happy, wenn man so ein Video anschaut ja. und sagt, hey, das hat alles recht gut geklappt und ist gut angekommen.
Das ist schon gesagt, und man sieht ja nicht, du hast wahnsinnig viel Vorarbeit eigentlich für den einen Moment, der dann vielleicht 3 Minuten geht und dann ganz viel Präzision mit drin ist. Du bist ein Weltstar, Marco. Ich habe mich eingelesen und ich dachte, das gibt es gar nicht. Und wenn man dann eigentlich auf deine Vita schaut und auf deine Kindheit, ja, sehr viele Menschen jetzt hier dürfen interviewen, dann würde deine Vita per se nicht hergeben, dass du ein Weltstar bist. Außer das sei aber genau deshalb so, weil du kommst eigentlich aus einer Zeit raus, uneheliches Kind, Papi Italiener nicht um, in der Kindheit gemobbt worden, das heisst selber anders sein in der Schule, das war nicht einfach gewesen. Und trotzdem hast du es geschafft, eine Karriere anzulegen wie kein anderer in der Schweiz.
Ich glaube, es ist natürlich relativ einfach, so die eine Kindheit anzuschauen und dann sagen, okay, ich habe es jetzt trotzdem geschafft. Oder ich glaube, wir haben es alle schwer. Mhm. Erwachsen werden ist halt total schwer. Und in die Schule gehen und ein bisschen anders sein, das ist, glaube ich, schwer für alle. Ich will mich jetzt nicht so sehen, dass ich es besonders schwer hatte oder so. Ich bin extrem unterstützt worden, zu Hause. Ich bin mit meinen Grosseltern aufgewachsen. Mhm. Die haben total...
Wieso eigentlich das? Wieso bist du bei deinen
Kindern? Meine Mutter und mein Vater waren getrennt und das hat einfach sehr gut gepasst. Ich war dort sehr gut untergebracht und die haben einfach immer an mich geglaubt. Also ich habe, egal was ich angefangen habe, ich habe Grosseltern gesehen, der Marco, der kann das. Die haben mich verteidigt gegenüber den Nachbarn, die gesagt haben, wieso macht er jetzt keine Lehre? Was ist das überhaupt, ein Zauberer? Was soll das? Nein, der Marco, der macht das schon, der macht das gut. Und das ist so viel wert, oder? Mhm. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist vielleicht auch, weil wir halt vielleicht nicht so wohlhabend gewesen sind, hat man viel müssen selber basteln. Das ist vielleicht auch einer von meinen Superpowers jetzt, dass ich überhaupt keine Angst habe, etwas zu basteln. Ich bin sehr hands-on.
Du hast früher bei deinem Grosspapi, oder?
Ich habe mit dem Grosspapi eine Holzwerkstatt und dann so... Der Hammer, die Hand mit dem Hammer und die Hand mit dem Nagel und hat mir dann so von hinten beigebracht,
wie man das macht,
wie man das macht und so. Und das ist auch das Vertrauen, dass ich mit diesen wertvollen Werkzeugen in dieser Werkstatt, mit diesen grossen Maschinen, dass ich das schon irgendwie mit 9, 10 durfte, dort Sachen machen. Das gibt einem natürlich dann auch so ein bisschen Selbstvertrauen, dass man eine Idee kann haben. Dann in die Werkstatt.
Das ist auch Hirntraining, oder? Du musst ja auch das Hirn auf eine gewisse Art dann schon... Hast du geschult, oder? Auch, um irgendwie herauszufinden, wie kannst du das bauen? Wie könnte das aussehen, oder? Das braucht ja Vernetzung im Hirn auch.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so die kleinen Erfolge, die machen einem dann einfach stärker. Dann
selbstbewusst
man,
auch, ja.
Man kriegt dann so eine Welt, wo man sagt, okay, ich habe das noch nie gemacht, aber ich traue mir es vielleicht zu. Also so, dass man bereit ist für Risiko.
Ja, da würde ich nachher gerne noch darüber reden. Das Zaubern ist gekommen. Stimmt das Gerücht? Das ist wirklich, du hast irgendwie einen Flohmi, irgend so ein billiges Zauberset erworben.
Ja, wir sind früher am Flohmarkt jeden Samstag Zeug verkaufen.
Mit der Grosseltern? Okay,
ja, mit meiner Mami. Sie ist dann, hat dort einmal einen Stand gehabt. Nebendran hat sie so alte, antike Zauberrequisiten gehabt. Ich habe 2, 3 von denen dann können für einen Franken oder 50 Grad oder so. Und es hat sich dann so getroffen, dass gerade ein paar Monate später das Pfadifest war. Und dort hatte es einen Zauberer gehabt, einen richtigen Zauberer.
Einen richtigen Ausbildenden.
Und ich bin dann zu ihm in der Bühne, der Galindo, wunderbarer Zauberer, Bauchredner, bin zu ihm in der Bühne und habe gesagt, ich bin auch Zauberer, ich habe schon Requisiten. Wir sollten vielleicht zusammen... Und aus dem ist dann entstanden, dass ich dann einen Zauberlehrer hatte. Er ist dann, hat mir Stunden
gegeben. Dein erster Mentor?
Mein erster Mentor. Und was total interessant ist, ich habe mir dann erhofft, dass ich jetzt all die Tricks lerne und wie das geht. Aber der Fokus war eigentlich, wie stellt man sich dar, wie steht man auf einer Bühne? Muss man das Hemd glätten und Seidentüchli glätten? Und wie gestikuliert man und wie schaut man Leute an, wenn man auf eine Bühne rausläuft? Was ist ein Publikum? Wie behandelt man das Publikum? Ich habe dann so die Basics gelernt von ihm.
Wirkungstraining?
Das Wirkungstraining, das mich natürlich total gelangweilt hat, weil ich wollte Tricks und Requisiten. Aber das ist mir dann extrem zu gut gekommen, dann später, weil ich so die Basics hatte. Ich konnte comfortable auf der Bühne rauslaufen und smilen und das Publikum anschauen. Und das ist natürlich Gold wert.
Angefangen hat sie dann, glaube ich, schon auf der Straße, oder? Du hast ja mit 16 entschieden, nicht eine Lehre zu machen, oder? Und deine Großeltern haben gesagt, das kommt gut.
Das kommt gut.
Das kommt gut. Du hast ja auch gedacht, es kommt gut. Du bist dann als erstes Mal so in Europa rumgetingelt.
Ich kann so ein bisschen Strassen zaubern.
Und, zum Geld verdienen.
Und dann finden einem die Leute natürlich relativ schnell. Dann ist es so, wir hätten noch eine Hochzeit oder noch ein Firmen-Event oder noch dieses oder jenes. Man wird dann so ein bisschen umgereicht. Beim Zaubern ist es schon so, dass wenn man die Leute begeistert, dann kommt meistens etwas aus dem raus, dann muss man sich nicht gross bewerben oder so.
Führt das eine zum anderen?
Das eine führt zum anderen, ja.
Aber dass du auf New York bist, für das hast du doch ein Mountainbike oder das Velo opfern, oder? Das hast du dann.
Ja, ich habe in der Schweiz, das hat wunderschön geklappt. Ich hatte so ein bisschen eine Karriere in der Schweiz, zwischendurch auch noch an einem Wettbewerb mitgemacht, mit einem Kollegen zusammen, mit dem Midi Gotte, so der World Cup of Magic in New York, und haben dann dort gewonnen. Und dann ist das so richtig losgegangen in der Schweiz, mit ganz vielen Auftritten gehabt, all Firmenfeste, wo man sein kann, und all die grossen Anlässe. Und dann hat es irgendwann einfach etwas Neues gebraucht, so etwas wagen, etwas Neues. Schauen, ob das noch anders funktionieren könnte, auf einer grösseren Oberfläche. Und Amerika ist natürlich der Ort, wo das am besten stattfinden könnte. Oder so habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich dann relativ kurzfristig habe ich mich entschieden, verkaufe die Sachen, die ich hier habe, und gehe auf New York und versuche einen Neustart dort.
Und wie ist dir der gelungen, den Neustart? Da hat es auch wieder Menschen gegeben, die dich geglaubt haben. Man hat dir einfach Zeug gegeben, oder? Du hast einen Computer, habe ich gehört. Ich weiss, wem das passiert. Man läuft in den Laden rein und kommt dann.
Ich hatte so Glück gehabt. Also es ist,
ich glaube nicht, dass das Glück ist. Das hat doch einfach wahnsinnig viel mit dir zu tun, oder? Du
es ist so ein bisschen im richtigen Moment, am richtigen Ort.
Ja, aber du musst es in dem Moment irgendwie machen, Marc. Ich will das ein bisschen herausfinden. Was ist denn die also du musst ja irgendeine gute Art von können, auch auf die Leute zugehen und denen irgendetwas, die müssen ja irgendetwas können dir sehen, oder? Das scheinst du ja immer geschafft, schon ganz jung auch, oder?
Ich glaube, es ist Begeisterung einfach. Mhm. Die Leute merken, okay, dass ich
mit
Herzblut dran bin an dem Ding. Was weiß ich, dass ich mir vielleicht auch zutraue, so
dass
es nicht zu überheblich ist, aber so einfach, das reisst die Leute natürlich dann auch ein bisschen mit. Mhm. Also, dass man irgendwie, ich merke das auch, wenn ich jemanden kennenlerne, der mit Herzblut etwas dran ist, denen möchte man einfach helfen. Man möchte einen Teil
sein. Wenn man es merkt, es ist so echt, oder?
Ja. Und dann dort, wo ich auf New York komme, ich habe dort schon ein bisschen mit Computer und Grafik und so ein bisschen Zukunftsgeschichten kreiert. Und das war so gerade in diesem Tech-Boom, wo ganz viele Tech-Companies sich so präsentieren wollten. Und dann wollten Sachen präsentieren, die vielleicht teilweise noch nicht so ganz funktionieren. Also, wo man so ein bisschen zeigen musste, wie es dann wäre, wenn es dann mal ist. Und das war so ein bisschen der Sektor, in dem ich drin nie gerutscht bin.
Wo du der Einzige warst auch, oder?
Wo ich der Einzige war, weil ich so ein bisschen das technische Know-how hatte. Ich wusste, wie man Grafiken macht auf grossen Screens und so. Wie wir das im Video gesehen haben, eine Jacke mit LEDs drin, wo dann ein Logo erscheinen kann und das Produkt daraus entstehen. Das waren einfach Themen, die zu Amerika total gut angekommen sind. Und gesagt, okay, wir zeigen jetzt unseren Kunden, wie es dann ist in einem Jahr oder in 5 Jahren. Und das konnte ich dann auch so ein bisschen mitgestalten.
Das hast du eigentlich gar nicht nur in Amerika gemacht, oder? Du bist ja dann auch auf Japan und andere Länder
gegangen. Es ist dann ganz viel daraus entstanden. Es ist so, die Welt ist dann immer kleiner geworden. Mhm. Man hat überall hin können. Ich habe viele so Fernsehsachen gemacht. Die Sachen haben sehr gut ausgesehen auf Video auch. Also es war so ein bisschen Design für Video. Ich bin dann recht umgereicht worden, so gerade in Asien, in Japan, sehr viele Fernsehshows, in Korea, sind bis auf Indien und Sri Lanka und. Es war eine super Zeit gewesen.
Du, wie entsteht denn das? Oder? Das ist ja, du hast ja eine ganze Form, das hat ja nachher auch zu der Nase wahrscheinlich geführt. Oder? Du hast eine ganz spezielle Form von Denken. Oder? Also es muss ja irgendwo mal die Kreation entstehen. Eben so ein verrücktes Spektakel, wo du irgendein Video damals Technologie und Magie zusammenbringst. Woher, oder wie bist du da vorgegangen, dass so eine grosse Geschichte kann entstehen kann, oder? Wo dann ja sehr das Futuristische mit drin hat. Da musst du einerseits ja können in Zukunft denken und dann musst du ja irgendwo auch das dann noch technisch so können umsetzen können, dass ein Computer mit dir auf der Bühne parallel dort arbeitet und so weiter, oder?
Ich habe es, glaube ich, sehr traditionell gemacht. Und zwar, wenn man die...
Der Schweizer Superpower.
Nein, wenn man Grossmeister, so die alten im 19. Jahrhundert von den Zauberern anschaut, die haben immer so ein bisschen einen Wissensvorsprung gehabt gegenüber dem normalen Publikum, am Everyman. Die haben immer die neuesten Technologien gefunden und haben sich überlegt, was könnte man noch mit dem machen. Und haben es ein bisschen versteckt. Also es hat dann mechanische Automaten gegeben, die Schach spielen können, die gar nicht wirklich Roboter waren, sondern wo ein Mensch dahinter das bedient hat. Es hat ganz viele so Beispiele gegeben von unmöglichen Sachen, die Zauberer können, weil sie ein bisschen mehr gewusst haben über die Magie. Und das ist so ein bisschen über Technik. Und das war so ein bisschen mein Rezept gewesen. Also herausfinden, was ist die nächste Technik, die vielleicht entsteht. Ist das ein Touchscreen oder wird es jetzt Quadcopters geben? Wird es jetzt Drohnen geben, die autonom fliegen, oder gibt es etwas Neues mit Robotern, dass so eine Liste haben mit all diesen Ingredienzen, so ein Buffet von Sachen, und dann schauen, was gibt es für Geschichten, die man mit dem erzählen können, die vielleicht zugänglich wären für ein grösseres Publikum, etwas, das uns interessiert. Zum Beispiel bei den Drohnen. Wie wäre es denn, wenn Drohnen so wie Haustiere wären? Ist das etwas Angenehmes oder ist das etwas scary und das will ich gar nicht? Und das konnte ich dann so darstellen. Das ist so ein bisschen das Rezept. Neue Technologie, was gibt es für eine Story dafür? Und dann muss ich halt immer warten, ist es ready? Ist es so weit, dass man es einsetzen kann, dass ich es einfach mag? Also viele von diesen Sachen sind halt auch sehr teuer.
Und dann weisst du dann auch noch nicht, du hast das mir im Vorgespräch gesagt, das kann natürlich auch nicht funktionieren, oder? Du entwickelst etwas und dann geht es dann auf einmal doch nicht.
Ja, die Sachen, die man dann auf der Bühne sieht oder an einem Kongress, das sind die funktionieren.
Jetzt genau. In einem anderen, die nicht funktionieren.
Genau.
Wie hat es dich dann zu der NASA geführt? Also irgendwo vom Zauberer, der natürlich mit Technologien und mit dem Markt gut kennt, zu der NASA, tönt jetzt nicht gerade so als logischer
Sprung. Genau, ja. Ich war eine Weile am MIT Media Lab gewesen. Das ist so ein Labor am MIT, wo so ein bisschen Zukunft erforscht wird. Es gibt ganz viele verschiedene Gruppen, die verschiedene Bereiche das erforschen. Wie könnte unsere Zukunft aussehen und die nächsten Technologien? Ich habe dort so ein bisschen als Directors Fellow, so fast wie ein Ambassador, wie ein Botschafter, und ich darf dort mitarbeiten am Lab und so ein bisschen die Welt in das Labor reinbringen und das Labor ein bisschen die Welt repräsentieren. Ich war dort ein paar Jahre gewesen. Und dann irgendwann hat es mal den Kontakt gegeben zu der NASA und die haben gesagt, hey Marco, würdest du mal zu uns kommen, mal so einen Vortrag halten, über wie du diese Sachen machst, wie du so neue Zukunft kreierst am Media Lab. Und dann bin ich eingeladen worden und durfte dort diesen Vortrag halten. Und nach dem Vortrag haben sie mich gefragt, ob ich noch ein paar Tage länger bleiben möchte. Es gab noch ein paar Gruppen, die vielleicht auch noch mit mir reden möchten. Und ich dachte, ja klar, da bleibe ich natürlich sehr gern. Und aus dem sind dann so ein paar Zusammenarbeiten entstanden, wo man gesagt hat, wir sind an einer Zukunftsmission dran, da braucht es noch ein Story-Element, ein Narrativ dazu, oder da braucht es noch etwas, das man vielleicht visualisieren sollte, damit mehr Leute daran glauben. Und dann ist das immer mehr geworden, bis dann das zu einer Anstellung geworden ist. Ich war dann 8 Jahre am Jet Propulsion Laboratory bei der NASA gewesen und also, wir nennen das Mission Formulation, so die neuen Missionen so ein bisschen zusammenstellen, was sind die strategische Sachen, die da drin müssen, was sind die technologischen und vor allem, wie erzählen wir die Geschichte, damit das Team dann auch wirklich 10 oder 12 Jahre daran arbeitet miteinander und dass die Öffentlichkeit das unterstützt und gut findet und dass es intern auch, dass es die Funding Rounds, also dass es auch finanziert wird.
Ja. Für das brauchst du auf allen Ebenen eigentlich dann wieder ein gutes Storytelling, oder?
Braucht man eine gute Story. Wir nennen das Mission Narrative. Das ist so das, was uns zusammenhält. Das, wo wir alle 100% mit dabei sind, mit Herzblut. Oder?
Und das ist der Nordstern, oder? Wo man in der Firma würde sagen, das brauchst du eben leider. Du brauchst es immer in einem Team, dass das irgendwie möglich ist. Oder?
Unbedingt. Und das muss auch ein bisschen aus dem Team rauskommen. Und man muss es immer ein bisschen verändern, auch, dass es neu angepasst ist an der Situation, in der man sich gerade befindet. Das ist super interessant. Und was natürlich total das Beste war bei der NASA, ist einfach mit so Leuten zusammenarbeiten, die nicht wie ein Zauberer sich in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern wo eigentlich ihr ganzes Leben, ihre ganze Karriere an etwas geben, das grösser ist als sie selber. Also die Erforschung vom Weltall oder einfach wirklich etwas, das uns allen hilft.
Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, die du uns mitgeben kannst?
Vielleicht ein bisschen von dem, dass es...
Es grössere Sachen gibt, wie wir selber sind, ja, und man sich nicht immer selber so soll im Zentrum sehen.
Ja, dass man manchmal trifft man Leute und dort lohnt es sich, die dann ein bisschen auszulupfen und denen zu helfen. Mhm. Einfach mitmachen ist genauso wertvoll, wie etwas von Grund auf kreieren, denke ich.
Mhm. Du, von der NASA mittlerweile bist du bei der ETH, es ist eigentlich noch verrückter geworden, weil jetzt machst du ein Raumfahrtprogramm oder tust da sehr aktiv mitwirken. Ich habe schon, als ich das gelesen und denke, also okay, wir haben in Zürich an der ETH haben wir ein Raumfahrtprogramm. Was machst du da genau und was ist denn das Zielbild?
Ja, es ist, also die ETH hat schon lange an Raumfahrtmissionen mit beigetragen. Es hat fantastische Instrumente, die da am James-Webb-Teleskop und auf ganz vielen verschiedenen Missionen mit dabei sind. Es gibt seit etwa 5 Jahren etwas, das heisst ETH Zurich Space, also eine Space-Organisation, die hat so verschiedene Teilbereiche, teilweise so grosse Missionen unterstützen, teilweise Start-ups helfen. Es gibt ein Masters-Programm, Studierende lernen jetzt Space-Engineers zu werden an der ETH, das ist ja total fantastisch. Und was ich mache, ist, wir machen den Innovation Hub, so ein Innovationslab. Und die Funktion ist, dass wir schauen die ETH so ein bisschen an wie ein Buffet mit Forschung, mit fantastischer Forschung, die teilweise eigentlich parat wäre für Weltraumexperimente. Und wir versuchen, die Connections zu machen und diesen Forschern und Studenten zu helfen, mögliche Missionen zu formulieren, zu Prototypen zu machen und dann möglichst schnell ins Weltraum zu gehen mit dem.
Wow, also es klingt sehr so, als ob du im Weitergehen-Modus bist, oder? Also, und es ermöglicht aus all dem, was du mitgenommen hast, über all deine Erfahrungen, deine Stationen.
Es ist total eine super Aufgabe. Und es ist natürlich, was wir versuchen zu machen, wir versuchen auch herauszufinden, was passt zu uns. Vielleicht könnte ja aus dem dann wirklich mal ein Raumfahrtprogramm entstehen. Jetzt das ETH Zurich Space, das wächst jetzt. Es sind jetzt etwa 30 Leute insgesamt, die dort schon arbeiten. Und wenn das weiter wächst, dann braucht es die Mission Narrative. Mhm. Was sind wir denn? Was passt zu uns? Wieso macht die Schweiz mit im Weltraum? Wir sind nicht SpaceX und der Elon Musk. Und da gibt es Themen, wo ich glaube, die sind einfach, die müssen wir machen, die müssen wir besitzen, so in dem Sinn. Also ein ganz kleines Projekt, wo wir jetzt dran sind, es gibt ein grosses Problem im Weltall, dass einfach sehr viele von diesen grossen Satellitenflotten immer wieder ersetzt werden müssen. Die verbrennen dann beim Wiedereintritt. Die haben ganz viel Aluminium, das so Black Carbon generiert, also es verschmutzt die Ozonlayer. Es gibt eine kleine Schweizer Firma, ein ETH-Spin-Off, ein ETH-Spin-Off. Die macht das Material, ein verdichtetes Holz. Die tut mit Druck und Hitze machen sie ein Holz, das so stark ist wie Aluminium. Und jetzt machen wir das Jahr noch ein Experiment auf der Internationalen Space Station, wo das auseinander gemacht wird. Und wir schauen während 6 Monate, wie sich das vielleicht verändert oder ob das hebt. Mhm. Und wenn das erfolgreich ist, dann wäre der nächste Schritt vielleicht, dass man anfängt, Partner finden, um die Flotten, das ganze Aluminium ersetzen, Tonnen von Aluminium ersetzen. Also Schweizer Holz, hoffentlich mit Schweizer Handwerkern im Orbit. Also unsere Baumringe sind jetzt im Orbit und machen das.
Wahnsinn, also das klingt nach einer ganz grossen Geschichte. Ja, denke, wenn ich dich da habe, du als Zukunftsvisionär, KI ist in aller Munde, du hast vorher schon gesagt, du arbeitest auch sehr intensiv, wahrscheinlich oft an der ETH natürlich auch sehr, sehr intensiv damit. Wie blickst du auf KI und die Möglichkeiten? Und viele machen es natürlich sehr, sehr Angst von Science-Fiction-mäßig, KI wird irgendwann die Weltherrschaft übernehmen und so. Wie blickst du darauf?
Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, oder? Wir müssen es mit beeinflussen. Es darf nicht passieren, dass einfach 5 oder 7 grosse Companies, dass irgendwie das Steuerrad in der Hand haben. Ich glaube, die Schweiz hat grosse Chancen da. Wir sind genug klein, wir können das ein bisschen steuern. Wir könnten vielleicht auch Vorbilder werden für das. Ich glaube, unsere Werte werden unser Verhalten beeinflussen. Die Regeln, die wir müssen noch machen für das, um das ein bisschen wegregeln, vielleicht von zu jungen Leuten, von Kindern, von Teenagern, die vielleicht beeinflusst werden in einer Art und Weise, wie wir nicht wollen. Ich glaube, ich bin aber sehr positiv. Also ich glaube, wir können das. Das passt zu uns. Es hat auch noch nie eine Technologie gegeben, wo man so früh anfangen hat, darüber zu reden und so tief darüber zu reden, für was es könnte sein könnte und wo Gefahren können sein. Also es ist jetzt nicht, dass Gefahren auf uns zukommen, wo wir sind völlig im Dunkeln. Wir wissen schon ein bisschen, auf was man muss schauen muss. Es ist sehr glitschig, es verändert sich sehr schnell. Ich glaube, die grösste Herausforderung von uns ist, wie bereiten wir die jungen Leute, die jetzt lernen müssen, die einen Beruf haben, wie bereiten wir die auf das vor, damit es ihnen angenehm ist, in einer Welt zu leben, wo sie halt die ganze Zeit weiterlernen müssen. Also es bildet sich jetzt so ein bisschen ab, dass Rollen und Berufe, die Konstrukte, dass sie die ganze Zeit sich verändern. Mhm. Und damit muss man okay sein.
Ja, genau, das ist eine grosse Aufgabe für uns Eltern. Übrigens, danke vielmals, hast du mir so einen Hint gegeben, am 31. März 2000, dann der nächste Elternabend genau zu dem Thema. Wie machen wir das bei unseren Kindern, dass wir sie so einsetzen, dass sie trotzdem noch gut lernen können, dass sie wissen, wie sie umgehen müssen. Also, wenn ihr Lust habt, dann nehmen wir genau das Thema auf. Übrigens. Hey, danke vielmals, dass du da gewesen bist. Jetzt könnt ihr noch mal eine halbe Stunde weiterschätzen. Du musst halt einfach wieder kommen, also sobald ihr da weiter sind mit diesen Tests.
Ja, cool. Zum Beispiel. Ich komme gerne
dann mal. Kommst du her.
Bring hoffentlich auch ein paar von dem super Team mit.
Ja, das glaube ich dir, dass du da ein ganz tolles Team hast. Es war sehr inspirierend gewesen. Danke vielmals. Wir bleiben dran. Das verspreche ich auf jeden Fall. Ja, und ihr hoffentlich auch. Darum sehen wir uns auch schon bald wieder auf meiner Sendung. Bis dahin, gute Zeit. Hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.